der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitgarantie BH1.
Ich habe mir einen Kollegen eingeladen, den ich seit vielen, vielen Jahren als auch als Freund schätze, Klaus Kelle. Grüß dich.
Grüß dich auch. Schön, wieder hier zu sein.
Klaus, du bist ja, wie man so schön sagt, du bist ein Autor, du bist Publizist. Man sagt manchmal so Rechtspublizist, du bist ein Rechtspopulist, was auch immer das bedeutet. Früher war Rechtsanwalt was Bekanntes, heute ist ein Rechtspopulist.
Heute ist Rechtspopulist fast auch eine Auszeichnung.
Mittlerweile ist es ja so, dass man sagen muss, wenn jemand sich als Konservativer gibt, dann ist das heute schon ein Makel. In einer Zeit, wo wir in Deutschland die Linkspartei als politische Mitte ansehen, ist das ohnehin ein Problem. Oder wie siehst du das?
Nein, das sehe ich so. Und es gibt ja ganz viele, es wird den Rahmen sprengen, ganz viele Einzelbereiche, ja, wo man zum Beispiel sagt, du erinnerst dich, vor der Bundestagswahl hat die Union, hat Friedrich Merz das Fass aufgemacht mit den NGOs. Mhm. Ja, es war ein dreistelliger Millionenbetrag, wird jedes Jahr in Deutschland verballert für Klimaforschung und für Gender und was weiß ich nicht alles. Und die Union hat gesagt, wo fließt eigentlich unser Steuergeld dahin?
Die berühmten 551 Fragen, die gestellt wurden.
Die berühmten 551. So, jetzt ist Bundesregierung, jetzt ist Koalition mit der SPD, jetzt ist Vizekanzler Lars Klingbeil, dessen Frau ist Geschäftsführerin einer dieser NGOs, die da auch finanziert werden. Das heißt, der wird sich wenig tun. Und auf der anderen Seite hat man die AfD, die stärkste Oppositionspartei in Umfragen, stärkste Partei im Moment in Deutschland. Und denen wird immer noch verweigert, dass ihre Stiftung das Geld bekommt, was ihr rechtlich zusteht, einfach weil man die Macht hat. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und vor allen Dingen, es stärkt ja die AfD. Die AfD wird deswegen immer stärker, nicht weil sie so gut ist, sondern wird deswegen immer stärker, weil alle sehen, das ist nicht in Ordnung, wie man mit denen umgeht.
Ich darf dich nochmal ganz kurz, was heißt korrigieren, nochmal ergänzen, diese 551 Anfragen zu den NGOs, die meistenteils sozusagen dem politischen linken Aspekt zugeordnet werden, wurden dann nur 220 Fragen beantwortet, die anderen sind nicht beantwortet worden und jetzt hat tatsächlich, das war ja vor 3 Wochen auch im Kabinett beschlossen, dass sogar nochmal 9 Millionen mehr insgesamt rausgehen, auf knapp 200 Millionen pro Jahr.
Das ist Realpolitik.
Das ist real. Und wenn wir dann überlegen, dass man jetzt darüber nachdenkt, Pflegestufe 1 abzuschaffen, weil das Geld nicht dafür da ist, gleichermaßen 11,8 Milliarden in Klimaschutz im Ausland investiert, sagt, wo ist jetzt eigentlich das Geld, was eigentlich hier bleibt? Wenn wir uns jetzt beide unterhalten, können Sie sagen, ach, die beiden, das sind aber zwei Konservative, die da reden. Nee, es geht gar nicht in eine politische Richtung, überhaupt nicht, das liegt uns jetzt fern. Ich bin Mitglied gar keiner Partei, ich weiß, du warst mal in der CDU, bist auch in keiner Partei, du bist Journalist. Ja. Ein Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch wenn es eine gute ist. Wir sind jetzt klassisch politische Beobachter und wir stellen fest, irgendwas ist im Land sozusagen aus dem Lot geraten. Ich habe von einem Hörer eine ganz interessante Anfrage bekommen, ich lese sie dir ganz kurz mal vor. Habe ich das wirklich richtig verstanden? In den USA wird ein konservativer Star-Aktivist vor den Augen seiner Kinder auf offener Bühne ermordet und dann lügt Elmar Thewissen im ZDF, er habe Schwule steinigen wollen, dann framed Hayali ihn als übelsten Menschenfeind und dann wirft der ÖRR nicht Thewissen oder nicht Hayali, sondern Julia Roos aus dem Programm, weil sie konservativ ist.
Ja.
Beschreibt das so ein bisschen die Unsicherheit eigentlich von allen?
Es ist verkürzt, aber es trifft genau den Punkt. Genau das passiert ja real. Das ist ja nicht irgendwelches rechtes Geschwurbel, sondern wir alle können das ja sehen. Wir alle haben Hayali gesehen. Elmar Thewissen ist ja seit vielen Jahren da unterwegs. Jetzt, ich glaube, Büroleiter in Washington und betreibt den Kampf gegen Donald Trump. Ja, was man machen kann, aber als Öffentlich-Rechtlicher eigentlich
undenkbar.
Ja, ich sag mal, Donald Trump ist so eine Sache, da hat jeder eine Meinung und manche positiv. Und du kannst alles begründen, aber er ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Und Elmar Thewissen, das wollte ich erzählen, hat tatsächlich nach den Terroranschlägen, nach 9-11 und denen, die dann folgen und so, immer wieder geschafft, Beiträge im ZDF zu moderieren über islamistischen Terror, ohne das Wort Islam auch nur in den Mund zu nehmen, sondern ja, ist irgendwie Terror.
Aktivisten.
Ja, und das geht einfach auf Dauer überhaupt nicht mehr.
Du kennst die öffentlich-rechtlichen Sender, du kennst auch große Zeitungen wie die Bild-Zeitung, du hast für alle gearbeitet. Ein Mann wie Elmar Thewissen, also ein ZDF-Kollege, der zweimal in einem Interview behauptet, dass Charlie Kirk Homosexuelle steinigen wollte, wobei es ja tatsächlich nur ein Bibelzitat war, um meine Frau darauf hinzuweisen, man möge sich doch bitte nicht original an die Bibel halten, denn in Levitikus, also ein Kapitel bevor es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da heißt es ja davor, und wenn ein Mann sich zu einem anderen legt, möge er gesteinigt werden. Und er sagt, bitte nicht wörtlich nehmen, um Himmels Willen, jeder ist uns willkommen. Aber dieses Zitat falsch zu ziehen und zu sagen, er wollte ja Homosexuelle steinigen, das steht im Raum und alle sagen, ja, das war ja ganz sicher ein Homophober. Wie kann sowas sein, dass sowas ungeahndet bleibt und auch unter Programmdirektor Himmler im ZDF offensichtlich überhaupt keine Konsequenzen erfolgen?
Naja, wenn du fragst, wie kann sowas sein, das hängt natürlich damit zusammen, dass die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Anstalten ihren Job nicht machen. Ja, da sitzen ja gesellschaftliche Gruppen, ja, aber ich sag mal, es ist ja ein Grundproblem, wo unser Land in vielen Bereichen drunter leidet, dass die Union ihren Job über viele Jahre nicht gemacht hat. Ich sag mal, in früheren Zeiten wäre das nicht einfach so durchgegangen. Da hätte es Sondersitzungen gegeben, Rundfunkrat und Abmahnung und so weiter. Und jetzt läuft das einfach und dann rudert mal einer zurück und nächste Woche macht das wieder.
Ich bin sehr gespannt. Es gibt ja eine Information über Donald Trump, die ist gar nicht großartig irgendwie in deutschen Medien erklärt worden, aber da heißt es, auf seinem Truth Social habe ich es gelesen, ich übersetze das mal, ich freue mich, unseren vielen US-Patrioten mitteilen zu können, dass sich die Antifa, ein krankes, gefährliches, radikales, linkes Desaster, als wichtige terroristische Organisation einstufe.
Ja.
Das ist ja etwas, wo man hier in Deutschland überhaupt nichts von gelesen hat.
Naja, man hat das schon gelesen.
Ja, aber klein. Es war jetzt nicht eine Sondersendung.
Aber klein. Es sind auch ein, zwei andere europäische Länder, die da jetzt inzwischen nachgezogen haben. Ja, also ich verstehe nicht und ich glaube, man kann mir das nicht erklären, warum rechte Gewalt böse ist und linke Gewalt irgendwie unvermeidlich.
Das eine sind Nazis, das andere Aktivisten. Das ist schon mal der sprachliche Unterschied.
Und eine Demokratie sollte wirklich so einen Common Sense haben, dass die politischen Kräfte, ob sie links oder rechts stehen, dass sie sagen, Gewalt geht gar nicht.
Nee, Extremismus lehnen wir komplett ab. Ja. Und linkes und rechtes Spektrum ist beides in der Demokratie unbedingt wichtig. Klaus, wir werden gleich nochmal über Trump reden, über die neuesten Sachen im Gazastreifen. Wir werden aber auch noch mal über die Gewalt zu Hause reden. Nicht die häusliche Gewalt, die ist auch da, aber es gibt eine ganz andere Gewalt und da gibt es eklatante Zahlen, über die müssen wir plaudern. Du hast darüber einen Artikel geschrieben und darüber reden wir gleich. Unser Gast ist Klaus Kelle, der Publizist und von vielen als Rechtspopulist verspottete oder beschimpfte, was auch immer das bedeutet. Es ist wichtig, dass man mal darüber redet, weil wenn man sagt, oh Klaus Kelle, dieser rechte Populist, was ist heute rechts, was ist heute links? Kannst du das erklären?
Naja, wie lange haben wir Zeit? Ja, kann ich natürlich erklären. Obwohl rechts ist ja auch, allein der Begriff rechts, da kannst du sagen, was ist rechts und was ist konservativ.
Ja, eben, aber das war doch wieder negativ.
Ich fühle mich nicht als Rechten. Ja, so ganz klar, ich bin konservativer, ich bin wirtschaftsliberal, gesellschaftspolitisch bin ich wahrscheinlich eher liberal, aber ich finde, dass Leute, die arbeiten, mehr verdienen sollten als Leute, die nicht arbeiten. Dass Gäste, die wir einladen und die hier schwere Straftaten begehen, nach Hause geschickt werden sollten und dass eine Familie aus Mann und Frau und Kindern besteht, wenn das schon reicht, um rechts zu sein, dann bin ich halt rechts. Who cares?
Aber ist es nicht schlimm, dass jemand wie du, der, ich weiß nicht, du warst jetzt 40 Jahre Journalismus, sagt, ach, dann bin ich halt rechts, who cares? Es gibt einen lieben Freund, den wir beide gut kennen, prominenter Mann, wir sagen den Namen nicht. Der sagte genau das gleiche, ach, dann bin ich halt rechts. Ich sage, wie weit ist die Gesellschaft gekommen, dass man das einfach so hinnimmt? Dann bin ich halt Nazi. Das Wort Nazi ist für uns eins, was wir überhaupt nicht mehr die Lippen bekommen haben früher, weil für die Grauslichkeiten, die da passiert sind. Und das wird heute so inflationär genommen und jedes Mal, wenn man das Wort benutzt, ist es ein Schlag ins Gesicht der Opfer.
Ja, genau wie du sagst. Ja, also ich benutze den Begriff wirklich nicht und schon gar nicht für mich selber. Ja, da habe ich im Geschichtsunterricht aufgepasst und vor allen Dingen bei den Schilderungen meiner Eltern, meiner Großeltern. Ja, ich bin da, was Krieg angeht, wirklich immun und Rassismus und Judenfeindlichkeit. Ja, aber das sind alles Dinge, die in dieser Gesellschaft inzwischen, ja, man muss das fast sagen, im Aufwind sind. Und ich mache das nicht fest an den Ergebnissen der AfD. Die AfD hat so viel Erfolg, weil die anderen in vielen Bereichen versagen. Das hat nichts mit Nazi zu tun. Dass sich da bei einer neuen Partei dann eben auch Leute sammeln, mit denen man kein Bier trinken möchte, ist, glaube ich, klar.
Und ich glaube, die gibt es aber auch in jeder Partei. Ich habe jetzt neulich mal gehört, dass die AfD sich so schändlich im Bundestag verhält. Ich habe auch mit Leuten aus dem Bundestag gesprochen, die sagen, naja, ja, da gibt es den Brandner, der schreit immer dazwischen, aber die von den Linken und von den Grünen schreien genauso dazwischen, nur die werden halt meistens nicht so gemaßelt.
Klar, ja, die, genau, die, also die Auftritte von Frau Reicheneck, ja, das ist ja Slapstick. Das hat ja, ja, ich sag mal, wenn ich überlege, dass ich diese Frau 4 Jahre mitfinanziere, dafür, dass sie TikTok-Videos am Rednerpult des Bundestages produziert, das ärgert mich sehr. Aber hey, der Wähler entscheidet in seiner unendlichen Weisheit. Und wenn er Linke, BSW, AfD wählt, ja, bitte, man darf das.
Das ist ja sozusagen das Schöne. Der Konservative ist im Regelfall sagt, wähl, was du willst. Wir halten es da mit dem alten Fritz. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden.
Absolut.
Ich ergänze immer noch, man soll mit seinen privaten Sachen nicht auf den Sack gehen. Das ist ja,
genau so.
Das ist sozusagen in der Neuzeit. Ein kurzer Satz, bevor wir mal wieder in die Musik gehen. Wir müssen den Verkehrsdienst machen. Heute hat Donald Trump, wir müssen noch einmal über Donald Trump reden, bevor wir dann mal über Osteuropa reden. Heute hat Donald Trump einen Friedensplan vorgelegt für den Gazastreifen, den viele belächelt haben im Vorfeld. Die arabische Welt nickt, klatscht, sagt, sensationell. Benjamin Netanyahu sagt, super, können wir so machen. Die Hamas will sich, hat angeblich noch keine Kopie vom Friedensplan bekommen. Wie ordnest du das ein? Wie wird das heute Abend zum Beispiel in den Tagesthemen gesehen werden?
Naja, man sieht beim Nahen Osten, wie auch bei der Ukraine, seit Donald Trump Präsident ist, ist etwas in Bewegung gekommen. Ob das dann letztlich alles erfolgreich wird, werden wir sehen. Bei der Ukraine hat zumindest eine Ankündigung, ich regel das in 24 Stunden, nicht funktioniert, auch weil er eine Weile gebraucht hat, um zu begreifen, mit wem er es in Moskau zu tun hat, dass das kein netter Mensch ist, der sich an Frieden oder Menschenleben orientiert. So, und ich habe das Gefühl, dass Trump jetzt seine Rolle gefunden hat. Viele Medien schreiben ja, es gefällt mir sehr, vom disruptiven Handeln. Also die ganze Welt steht morgens auf und denkt, na, was macht er heute wieder? Was richtet er heute wieder an oder was macht er heute wieder gut? Und das ist eine Art von Politik, die ist uns Deutschen fremd. Mir persönlich gefällt das sehr.
Ist unkonventionell, oder?
Total unkonventionell und er macht einfach Dinge, mit denen keiner rechnet. Er rudert doch mal zurück, er ändert doch mal seine Meinung. Wenn du siehst, wie er Zelensky im Weißen Haus zusammengefaltet hat vor der ganzen Welt, ja, und jetzt überlegen sie, Tomahawk-Marschflugkörper zu schicken, was für die Russen ein Albtraum ist, wenn ich an Flugplätze und Öllager und so weiter denke. Also, er hat eine Agenda, zweifellos. Er ist kein Dummkopf, da bin ich wirklich sicher. Aber ob das alles letztlich erfolgreich wird, kann niemand garantieren.
Und in seiner Rede vor der UN hat er ja den Fehler mit den 24 Stunden übrigens eingeräumt, sagt, ja, er hat sich auch getäuscht. Er dachte, das würde schneller gehen und hat gesagt, dass sein gutes Verhältnis zu Präsident Putin helfen würde. Aber da hat er sich geirrt, da muss er wohl nochmal nachlegen. Hat er selber, das muss man ihm zugutehalten, da kritisiert er sich dann auch mal selbst.
Ja, aber welcher deutsche Politiker würde sowas sagen?
Keiner. Das sind ja die erklären, dass die anderen schuld sind.
Ja.
So, mein Lieber, du bleibst noch ein bisschen hier. Wir haben ein bisschen Musik, wir haben ein bisschen Verkehr und dann reden wir nochmal, was in Osteuropa so passiert. In der Ukraine, in Moldau waren Wahlen. Da gibt es viele Themen und auch über die Sicherheitslage in Deutschland. Wollen wir plaudern mit Klaus Kelle hier auf Radio BR1. Two hearts living in just one mind. Also wenn zwei Herzen, wie man im Deutschen sagen würde, im Dreivierteltakt schlagen, so für die Walzerfreunde, wenn zwei Leute eins sind, dann ist das eine schöne Sache. Wir kennen das heutzutage so, dass man eher zwei Herzen hat und das eine schlägt für die eine Seite, das andere für die andere. Man ist sich selbst nicht so sicher. Dafür kommen viele Narrative mit, wo wir nicht mehr wissen, was können wir eigentlich glauben, was ist jetzt richtig, und jeder hat so seine eigene Wahrheit. Jemand, der sich mit Wahrheiten und Unwahrheiten und Geschichten sehr, sehr gut auskennt, ist mein Kollege Klaus Kelle. Er ist Publizist und Autor bei uns im Studio. Ich grüße dich noch einmal, lieber Klaus.
Hallo, Uwe.
Ich weiß, dass wir reden mal ein bisschen privat. Wir plaudern jetzt einfach so.
Ja.
Du hast eine Tochter, die ist bei der Polizei.
Ja.
So, und wenn man heutzutage jemanden bei der Polizei hat, ich kenne auch Leute, die sind bei der Polizei, die sind heute, wie soll man sagen, man hat heute mehr Sorgen um seine Lieben als früher, weil heute die Zeiten doch viel gewalttätiger geworden sind. Wir lesen, jeden Tag gibt es irgendwelche Anschläge, Attentate, Messerattentate, dann werden Polizisten mit hineingezogen in das ganze Thema. Du hast auch unlängst einen Artikel geschrieben über die Gewalt, jeden Tag 10 Messerangriffe in Berlin. Das ist nicht rechts, ist die Schlagzeile, sondern das ist die Realität. Viele wollen davon nichts wissen, sagen, es hat sich ja nichts getan. Frau Hayali ist ja der Meinung, es gibt auch neben dem Messer Ali auch den Messer Uwe. Da hätte sich ja gar nichts verändert, was eine Geschichtsverklitterung sondergleichen ist, denke ich. Ich verstehe auch nicht, dass sowas nicht geahndet wird, denn dass die Kriminalität, insbesondere die gegen Leib und Leben, nach oben gegangen ist, sagt ja die polizeikriminalistische Statistik. Und dass auch ziemlich klar die Ursachen benannt werden können, woher das kommt, aus welchem Milieu, aus welchem kulturellen Milieu, vor allen Dingen ganz besonders aus Nordafrika, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber das zu verschweigen ist ja im Grunde viel schlimmer, als darüber gar nicht, also darüber gar nicht zu reden, ist noch viel schlimmer, als mit dem Finger irgendwo drauf zu zeigen.
Naja, klar, deswegen hat es ja in den vergangenen Jahren in Deutschland eine ganze Reihe von freien Medien gegeben oder gibt es, die eine Gegenöffentlichkeit schaffen, weil Mainstream, ja, dieser Begriff, der ja früher ganz normal war, wird ja heute bei vielen Leuten als ein Negativbegriff angesehen und zu Recht auch, zumindest wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. So, wie war jetzt deine Frage?
Was macht man sich, wenn man jemanden, dem man sehr nahe steht, in dem Fall das Kind, wenn das bei der Polizei ist? Und wir lesen ja, und ich muss jetzt erzählen, ich hatte vor kurzem ja auch die Geschichten, dass man die Ausbildungszüge kaum noch vollkriegt mit geeigneten Leuten. Man musste in NRW, in Hamburg und auch in Berlin teilweise die Diktatfunktion wegnehmen, weil die Leute nicht in der Lage waren, fehlerfreie Sätze zu sprechen. Oder sie waren nicht mehr in der körperlichen Voraussetzung. Das war früher mal anders. In einer Zeit, wir haben uns gerade darüber unterhalten, ich komme doch aus der Generation, die Polizei dein Freund und Helfer.
Ja.
Und heute, dann ist es eine Zeit lang mal die Polizei, die mit dem Knüppelstock irgendwann verkommen dazu. Und jetzt ist die Polizei nicht nur noch, ja, Dreckwegräumer, hat man manchmal das Gefühl. Aber ich möchte daran festhalten, dein Freund und Helfer, ich sage das immer wieder und begrüße jeden Polizisten. Und Polizisten sind bei uns im Sender auch jederzeit herzlich willkommen.
Ja.
Egal wo wir mit, wenn im Verkehrsservice oder wenn sie Probleme haben.
Also ich glaube, dass es die Polizei, Freund und Helfer, ich sag mal, in der Fläche, in der deutschen Provinz schon noch gibt.
Glaube ich auch.
Also ich war jetzt am Wochenende in München beim Oktoberfest und ich war nicht nur begeistert von dem Servicepersonal da, die Mädel, die da mit den Bierkrügen und den riesen Tabletts rumlaufen, sondern auch von den Sicherheitskräften, von den Polizeibeamten. Und wenn man dann mal schaut, wer da unterwegs ist, auch in Uniform, sind offenkundig viele Menschen mit Migrationshintergrund, die hier sind und hier auch zur Sicherheit beitragen. Und ich habe das in Berlin vor 2 Wochen erlebt. Da bin ich nachmittags am Kurfürstendamm in eine Palästinenser-Demo, eine kleine, 50, 60 Leute reingeraten, die viel rumgekreischt haben und viel Theater gemacht haben. Und ringsrum war ein großer Cordon von Polizei. Ja, also die Lage war in Sicherheit. Es war auf der anderen Straßenseite standen 2 einsame Frauen mit Israel-Fahnen. Zu denen bin ich rübergegangen, habe mich bedankt, dass sie den Mut haben. So, und da waren überall Polizisten. Und wenn man dann schaut, schwarze Haare, schwarze Bärte, olivfarbene Hautfarbe, ja, also wirklich nicht werten, man muss heute vorsichtig sein, aber man hat gesehen, das sind vielleicht türkische Kollegen, vielleicht auch aus arabischen Ländern, die machen ihren Job, die sorgen für Sicherheit auch und die halten die in Schach, wo wir Bedenken haben, ob das gut für Deutschland ist. Und so ein Polizeibashing, nicht nur wegen meiner Tochter, sondern ich habe größte Hochachtung vor den Leuten, die diesen Job für uns alle machen.
Absolut. Und ich glaube, das ist das beste Beispiel und das darauf wollte ich hinaus, weil deine Tochter arbeitet eben mit Kollegen mit Migrationshintergrund, da spielt der Migrationshintergrund. Und ob die gerne Pizza essen oder nicht, überhaupt keine Rolle. Das ist ja, wir kommen ja beide aus einer Zeit, muss man ehrlicherweise sagen, wir haben ja nie auf Hautfarben oder auf Hintergründe geguckt, sondern
überhaupt
kann man
nicht
mit den Menschen gut klarkommen oder nicht. Der Rest hat uns nie interessiert.
Überhaupt übrigens auch sexuelle Orientierung.
Ja, auch nicht.
Ja, wir haben früher Elton John gehört. Ob der, was der zu Hause macht, war uns doch völlig wurscht.
Queen, wen auch immer. Ja. Meisten Popstars, meisten Sänger, meisten Schlagersänger, alle schwul, das weiß man, aber es interessiert einen nicht.
Ja.
Warum auch? Es geht uns A nichts an und B ist das jedem seine Privatsache.
Absolut.
Und wenn wir die Musik gut finden, kann der privat machen, was er will, mehr oder weniger, oder?
Ja.
So, und so ist aber bei der Polizei, die macht jetzt keine Sorgen um die Sicherheitslage, weil es ist ja nun wirklich, die Polizei muss ja, glaube ich, doch viel mehr ran jetzt heutzutage als noch vor 20
Jahren.
Naja,
es gibt in Großstädten ist natürlich die Respektlosigkeit hat stark zugenommen. Also es geht ja jetzt nicht nur es geht nicht um Messerangriffe, sondern was sie auch sagt, ist, dass junge Männer aus anderen Kulturkreisen respektlos sind. Gegenüber der Uniform ebenso wie natürlich besonders wie gegenüber einer jungen Frau. Das hat sich schon verändert. Andererseits greifen die Polizeibeamten natürlich jetzt auch kräftiger zu. Das ist auch in Berlin, das wird ja immer geschimpft, ja, der Senat macht nichts und so. Wenn man sich das genau anschaut und wenn man die empörten Palästinenser-Videos von angeblich übergriffigen Polizeibeamten geht, da war neulich so eine erregte Debatte in einem Film, wo jemand eine junge Polizistin in Berlin beleidigte und vorbei wollte und sonst wie und so. Und wo die ihn zurückgeschubst hat, ja, also Frau, wo du denkst, na, die traut sich aber was. Und dann irgendwann so wütend war, dass die gesagt hat, verpiss dich endlich. Ja, und das Ding ist millionenmal geteilt worden. Die Leute sagen, wir wollen, dass die Polizei Recht und Gesetz durchsetzen.
Absolut, so ist es. Die Frage, weil ich muss jetzt die Frage einfach nochmal stellen, ja, weil du wirst es wahrscheinlich wissen. Es gibt ja die Palästinenser-Demos, Free Palestine, Queers for Palestine, was ein Oxymoron in sich ist.
Ist völlig
was
irre.
Keiner versteht. Aber wer geht eigentlich für die Christen in Nigeria auf die Straße? Ich weiß nicht, ob du die letzten Zahlen mitbekommen hast. In den letzten 220 Tagen in diesem Jahr über 700.000 Christen, die abgeschlachtet wurden in Nigeria von Boko Haram und anderen islamistischen Gruppen. Wer redet darüber eigentlich? Wo sind da die Demos? Wo ist da der Aufschrei?
Ja, das findet überhaupt nicht statt. Ich meine, die Christen sind die am meisten verfolgte religiöse Gemeinschaft auf der Welt. Die haben es überall schwer, besonders in Afrika natürlich, aber auch in manchen asiatischen Staaten und Südamerika weniger. Aber die haben keine Lobby, auch in der Politik. Früher hattest du im Bundestag Politiker, da wusstest du, die sind explizit christlich, die gehen, bevor sie in den Bundestag gehen, gehen sie noch zur Messe und so. Das ist heute zumindest weniger geworden. Ob es das gar nicht mehr gibt, weiß ich nicht. Es hat ja im Fall von der Verfassungsrichterin, der verhinderten Frau Brosius-Gersdorf, hat das ja offenbar geklappt, weil christlich motivierte Abgeordnete der Union gesagt haben, meine Frau, die Abtreibung bis kurz vor der Geburt für möglich hält, darf so einen Job nicht haben.
In dem Fall wäre wahrscheinlich der Stein des Anstoßes überhaupt nicht zum Rollen gekommen, wenn es die Kollegen nicht gegeben hätte. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wahrscheinlich hat das Thema mit der Christenverfolgung in Afrika so ist noch nicht den Weg in die Nachrichten geschafft, weil kein Jude daran beteiligt ist. Dann könnte man sich darüber wahrscheinlich aufregen.
Könnte möglich sein.
Dieser latente Antisemitismus. Ja. Klausi, wir sind schon vorbei in der Stunde. Bleibst du noch ein bisschen, musst du weg? Wollen wir noch ein bisschen weiter plaudern?
Einen können wir noch machen.
Einen können wir noch machen, gut. Dann machen wir jetzt ein bisschen Musik, dann kommt Sven Weikamp mit den Radio BH1 Nachrichten. Klaus Kelle bleibt noch ein bisschen im Studio und dann plaudern wir noch ein bisschen über das, was so in Osteuropa gerade läuft. Da war eine Wahl und interessanterweise haben sich sehr viele Leute für den Westen entschieden und was es damit auf sich hat und was das für Probleme vielleicht in Osteuropa bringen kann und was es vielleicht Herrn Putin bedeutet, dazu plaudern wir auch gleich noch. Heute ist eine sehr informationsstarke Sendung hier im Radio BH1 Treffpunkt. Freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben. Ich sage Dankeschön. Mein lieber Freund Klaus Keller sagt auch Dankeschön. Jetzt gibt es Musik von Delegation. Hier ist Radio BH1. Jedes Mal, wenn der Kollege im Studio ist, dann müssten wir hier einen Tanzboden ausräumen, weil das ist seine Musik alles. Cool on the Gang, Take It to the Top. Musik mit Kopfwackelgarantie und Klaus Keller wackelt mit.
Ja, aber sowas von.
Wir reden über Musik, wo man gar nicht mit dem Kopf wackelt, sondern man muss jetzt über Themen reden, wo man mit dem Kopf schüttelt. Osteuropa. Der Ukraine-Konflikt, der Russland-Konflikt, der Konflikt generell in Osteuropa, er spannt sich zu. Und du hast mir gerade erzählt, in Moldau waren gerade Wahlen und man hat mit überwältigender Mehrheit sich eigentlich Richtung Europa gewandt.
Ja, dass die Grundstimmung in Moldau, aber auch in Georgien, auch in Belarus und der Ukraine übrigens, ja, der Ukraine-Krieg war ja auch eine Folge, Entschuldigung, der Maidan-Revolution, sage ich mal, wird ja gesagt, das war alles nur ein Putsch und die CIA hat die Demonstranten bezahlt und so, ja, ein völlig unbewiesener Unsinn, der aber natürlich trotzdem an vielen Orten geglaubt wird und übers Internet verbreitet wird. So,
geschichtlich doch mal rein. Guck mal, 2001, also vor 24 Jahren, war Wladimir Putin im Deutschen Bundestag und hat in einem nahezu fehlerfreien Deutsch
genau,
eine Rede halten dürfen, wurde beklatscht. Was ist seitdem schiefgelaufen?
Naja, der hat damals die Hand ausgestreckt. Es ging darum, dass man einen Sicherheitsstatus mit der NATO anstrebt, dass man vielleicht in die EU mit reingeht und so. Und der Westen hat ihn nicht ernst genommen, hat ihn schlecht behandelt in der Folge, nach dem Motto, wir sind die Sieger, ihr habt verloren. Und ich glaube, dass da der Punkt war, wo man in Moskau umgedacht hat. Also das ist in jeder Ehekrise, ja, gibt's nie nur einen, der recht hat, sondern es ist immer eine Entwicklung. Und man hätte, wenn man 2001 mit Putin vernünftig umgegangen wäre, hätte man, glaube ich, all das, was danach gefolgt ist, verhindern können. Nur jetzt ist es so, wie es ist. Und das, was die Russen in der Ukraine seit 3,5 Jahren veranstalten, ist völlig inakzeptabel.
Das klang jetzt im Feuer, als wenn du so ein Putin-Versteher bist. Jetzt bist du kein Putin-Versteher. Wie würdest du das einordnen? Wie geht das jetzt weiter?
Na, ich habe 2013, das war unmittelbar vor der Annexion der Krim, in der Rheinischen Post einen Artikel drüber geschrieben und habe gesagt, man muss den Putin verstehen. Die Russen, also die Bevölkerung, die ticken nicht so wie wir, weil die auch über die Jahrzehnte, Sowjetunion und so weiter, dieses zivilisatorische, demokratische Denken nicht so verinnerlicht haben, wie wir das ja von klein auf gelernt haben. Ich meine, da gibt's ganz, ganz viele Aspekte. Ich sag's nochmal, man hätte Putin damals umarmen müssen. Man hätte sagen, komm, wir machen eine faire Partnerschaft, Wohlstand, du baust in Russland Mittelstand auf, statt alte Kampfpanzer aufzubewahren und so, dann wäre die Sache anders gelaufen. Nur jetzt ist es so, wie es ist.
Jetzt haben wir die Ukraine, die ja nun, sagen wir mal, bis zur Annexion der Krim eigentlich auch nicht bei uns auf dem Schirm war und auch bis zum sozusagen zum Überfall von Russland auf der Ukraine immer sozusagen als ein Land galt, naja, in die EU kommt die nicht, Korruption ist zu hoch, Oligarchenstatus, die Medien werden verboten, offensichtlich Opposition wird verboten, man hat die russische Minderheit, ja, man wird sehr schlecht behandelt, das ist ja sozusagen auch der Grund dazu. Wie müssen wir uns jetzt, und jetzt mittlerweile sind die Ukrainer dürfen quasi alles, sie bekommen sehr, sehr viel Geld, sie werden auch, die Zivilbevölkerung wird hier durchgefüttert, ist ja in Ordnung, dass man denen hilft, ist aber gar keine Frage. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass sie unsere kritische Infrastruktur angegriffen haben, darüber redet hier aber gar keiner. Sie haben ja Nord Stream 2 gesprengt. Ob das jetzt gut war oder schlecht war, ist jetzt völlig wurscht, aber gut. Das war ja ein Angriff auf die kritische Infrastruktur der Bundesrepublik.
Das wäre eine extra Sendung, weil es waren ja, nach offiziellem Stand, waren es 6 Ukrainer, die das ausgeführt haben. Ob das eine Aktion der ukrainischen Regierung war, ist durchaus umstritten. Es gibt eine fantastische Dokumentation, hat Arte gemacht, zusammen mit einem Reporter-Team aus Schweden und Dänemark, wo die nachverfolgt haben, Satellitenaufnahmen und festgestellt haben, dass 2 russische Schiffe 3 Tage vorher am Ort der späteren Sprengung waren und da ungewöhnlich sich verhalten haben. Ich weiß es auch nicht, du weißt es nicht, wir wissen es alle nicht. Ich sag mal, Nord Stream 2 hätte aus meiner Sicht niemals gebaut werden dürfen, weil internationale Politik nicht nur am Geld festgemacht werden kann. Und ich weiß noch, wie die damalige Bundesregierung, wie die Feixen bei der UNO standen, als Trump gewarnt hat davor, was später passiert. Ja, und heute lacht keiner mehr.
Aber man wird auch ungern daran erinnert, weil ja Donald Trump damals recht hatte.
Ja, Donald Trump hat oft recht. Das ist ja das Beunruhigende.
Das ist dann in dem Fall auch ein schönes Schlusswort. Klaus, ich danke dir, dass du hier warst. Wir haben gerade beschlossen, wir machen das jetzt öfter.
Ja, sehr gerne und auch mit Podcast, weil die Plauderei über die aktuellen Themen, ich glaube, ist auch für die Hörer immer mal ganz schön.
Ich danke dir für den Besuch und freue mich aufs nächste Mal nächste Woche.
Ich auch.
Dankeschön, Klaus Kerle. Danke.
Radio BH1. Musik mit Kopfhörer Garantie. Meine Hits-Garantie.